Radio Kurax ist nicht nur im Raum Halle zu hören, sondern zumindest unsere Morgen- und Mittagsmagazine werden auch übernommen von freien Radios in Berlin und Potsdam und in Frankfurt oder. Das ist ein Beispiel, wie freie Radios sich vernetzen und sozusagen ihr Programm gegenseitig stützen und sich austauschen. Jetzt ist Radio Kurax nicht nur on-air aktiv, sondern verschiedene Leute von Radio Kurax treiben sich immer wieder auch in anderen Gegenden herum, wenn es um Sachen Radio geht. Und das ist zum Beispiel heute Abend der Fall in Hamburg. Da wird heute Abend im Medienpädagogikzentrum einen Film gezeigt werden, der den Titel trägt Ich möchte einmal am Sender stehen, die Arbeiterradiobewegung in den 20er Jahren. Ein Film von Gerd Roschner und Jutta Herrscher. Und nach diesem Film wird es eine Podiumsdiskussion über die Rolle der freien Radios geben. Mit dabei auch Helene von Radio Kurax, außerdem ein Kollege vom FSK in Hamburg, die beiden Filmemacher Gerd Roschner und Jutta Herrscher und Jan Bönkos vom Archiv der sozialen Bewegung in Bremen. Zwei von ihnen habe ich jetzt am Telefon, nämlich Gerd Roschner und Jan Bönkos. Guten Morgen, ihr beiden.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, um euch den Hörerinnen und Hörern auch nochmal kurz vorzustellen, Gerd Roschner war bis 2008 Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Wie gesagt, Filmemacher, aber er ist auch selber mit der Geschichte der freien Radios in Berührung gekommen. Er war Zeuge der polizeilichen Räumung von jenem Freiburger Piratensender, aus dem dann kurze Zeit später das erste freie Radio hervorgegangen ist, nämlich Radio Dreieckland. Jan Bönkos promoviert zurzeit an der Universität Münster zur Geschichte der Piratenradios in der BRD, schreibt immer wieder Texte für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, in denen es um die Geschichte der sozialen Bewegung geht. Die Veranstaltung heute Abend ist ja zunächst erstmal eine Filmvorführung, deshalb erstmal die Frage an Gerd Roschner, an einen der Filmemacher eben. Was ist denn das für ein Film, der da heute Abend zu sehen sein wird? Wann und wie ist dieser Film eigentlich entstanden?
Ja, das ist schon eine Weile her, Anfang der 80er Jahre. Es war eigentlich ein Fernsehfilm, aber eigentlich sage ich, weil es beim WDR damals eine Redaktion gab, die sich sehr für Alternativen zum bestehenden Rundfunk gekümmert hat und auch Filme darüber in Auftrag gegeben hat. Es ist aber schon auch ein bisschen ein klassischer Fernsehfeature, also mit Gesprächen, Interviews und dann Dokumentationen, Archivmaterialien dazwischen. Für mich war das Schöne, Interessante, dass ich Anfang der 80er Jahre durch die Lande gefahren bin und die alten Veteranen der Arbeiterradiobewegung der 20er Jahre, die ja damals doch noch ganz lebendig und präsent waren, die aufzusuchen in Berlin, in Wien, in Zürich. Und das war eine ganz wunderbare Reise. 2 Monate war ich unterwegs und habe diese Kämpfer für die Rundfunkfreiheit und den eigenen Rundfunk, ich möchte mal am Sender stehen, aufgesucht. Und nun, das hat dann damals schon ein bisschen Wirkung gehabt, weil eben Leute Mut daraus bezogen haben, auch was Ähnliches auch anzufangen, fortzusetzen. Und skurrilerweise, 35 Jahre später, kann man jetzt den Film immer noch angucken.
Es geht in diesem Film also um die Geschichte der Bewegung für ein Arbeiterradio in den 20er Jahren in der Weimarer Republik. Vielleicht für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt noch nicht mit der Geschichte des Arbeiterradios beschäftigt haben, wie kam es denn in dieser Zeit überhaupt dazu, dass Arbeiterinnen und Arbeiter damals die Forderung aufgestellt haben, wir brauchen ein eigenes Radio und das soll eben auch ein spezifisches Arbeiterradio sein?
Ja, denn man muss ja wissen, dass der Rundfunk ist ja noch gar nicht so alt. Also Mitte der 20er Jahre, Anfang der 20er Jahre gab es die technischen Möglichkeiten. Und am Anfang war durchaus auch ein anderer Rundfunk anders diskutiert worden. Also nicht ein staatlich kontrollierter, sondern ein Rundfunk von den kulturellen Organisationen. Und da hat sich natürlich die Arbeiterbewegung, die ja doch in den 20er Jahren eine sehr mächtige Kulturbewegung war, eingebracht und sie hatten auch, um zu zeigen, dass sie einen eigenen Rundfunk machen können, Arbeitsgruppen, sie hatten Seminare gemacht und auch in vielen Projekten, gerade von den Arbeitersängern und den Arbeitertheaterbünden und so, Vorschläge für einen eigenen Rundfunk gemacht.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, konnten diese Vorschläge, die da gemacht wurden, Vorschläge für ein Arbeiterradio nicht verwirklicht werden. Also es gab den Arbeiterradiobund Deutschlands, der hat sich Ende der 20er Jahre gespalten und am Ende ist diese Bewegung für ein Arbeiterradio von den Nationalsozialisten zerschlagen worden. Inwiefern hat denn diese Bewegung für ein Arbeiterradio, für ein Radio von unten kann man ja vielleicht auch sagen, inwiefern hat denn diese Bewegung trotzdem vielleicht weitergehende Auswirkungen gehabt? Also wie kann man die Bedeutung dieser Bewegung einschätzen?
Naja, nach der 68er-Zeit, wo es ja sehr um Gegeninformation ging und um Eigentätigkeit und dem Bestehenden eine Alternative vorzusetzen, da hat eine ganze Generation sich wieder damit beschäftigt, was diese Basiskultur, diese Kultur von unten sein könnte. Und dann begann die Forschung eben auch diese Ansätze in den 20er Jahren wieder zu entdecken und sie aufzunehmen. Es gab ja auch theoretische Überlegungen, die dann auf die Radiotheorie von Brecht zurückgegriffen haben, der ja fast programmatisch gesagt hat, eben dem bestehenden Rundfunk Alternativen gegenüberzusetzen. Also das war dann angesagt in den 70er Jahren. Es gab ganz viele Bemühungen wissenschaftlicher Art, aber eben auch eigene Versuche, die dann in diese Piratenradioszene eingeflossen sind. Das geht ineinander über, wenn man das so sagen darf.
Da können wir jetzt sehen, dass sozusagen die Idee für ein Arbeiterradio auch mit intellektuellen Debatten verbunden sind, vielleicht mit medientheoretischen Debatten damals schon, also auch die Frage nach einem experimentellen Radio, die Frage, inwiefern sozusagen Sender und Empfänger sozusagen nicht mehr ganz klar voneinander getrennt sind, sondern als Funktion, als Rolle ineinander übergehen können, eine Art der Beteiligung, der massenhaften Beteiligung an der Kommunikation. Jetzt hat Gerd Roschner hier schon so ein bisschen die Überleitung gegeben zu dem, was dann sozusagen ab den 60er, 70er Jahren eine Rolle spielt, nämlich, dass es eine Bewegung gibt, die sich Piratensender schafft, das heißt, die illegal dazu übergeht, eigene Radiosender zu betreiben. Ein Konzept der Gegenöffentlichkeit ist damit verbunden und da schließt sich die Frage an Jan Böhnkost an. Jetzt wurde so ein bisschen gesagt, in den 60er, 70er Jahren gab es eine Auseinandersetzung mit den Vorläufern in der Arbeiterbewegung. Inwiefern gab es denn da diese Bezüge? Es liegt ja eine zeitliche Spanne dazwischen und ist auch ein Bruch mit dem Nationalsozialismus da. Inwiefern ist es denn tatsächlich ineinander übergegangen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also man darf sich das keineswegs linear vorstellen. Da hat der Nationalsozialismus, wie du das gerade schon angedeutet hast, natürlich ganze Arbeit geleistet. Also die meisten Traditionen aus der deutschen Arbeiterbewegung waren zerstört, waren zerschüttet. Und dann wird ja häufig polemisch gesagt, alles ging von 68 wieder aus. Natürlich tut es das, auch wenn es zu vereinfacht dargestellt ist. Aber die langen 60er und 70er Jahre waren natürlich auch geprägt dann von einer großen Wiederaneignung alter Erfahrungen und natürlich auch Theorien aus der Arbeiterbewegung. So kam Brecht wieder auf, so kam Benjamin wieder auf, die unter anderem bedeutsam waren in diesem Diskurs um Radio. Aber man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass dann, wie das deutsche Linke so gerne tun, die sich zusammengesetzt haben, erstmal ein Jahr Texte gelesen haben und dann überlegt haben, was kann man jetzt deswegen machen, sondern häufig war es genau andersrum, dass es in den 70er Jahren eine Erfahrung mit dem gab, was man selber schon ausprobiert hatte und auf einmal erschien da das Radio am Horizont aufgrund von einer Praxis, die in Italien damals gang und gäbe war, weil da das Rundfunkmonopol Mitte der 70er gefallen ist. Und da haben viele einfach gesagt, Mensch, das brauchen wir auch, das ist toll, das probieren wir jetzt. Also es gab auch diese Tendenz, damals Theorie einfach Theorie sein zu lassen und zu gucken, was man aus einer Situation, in der man sich da befand, gerade sinnvoll erachtet und einfach loszulegen.
Also ich würde gerne noch einen kleinen Aspekt hinzufügen, der durch die medientechnische Veränderung, die in den 60er, 70er Jahren angefangen hat, also mit den kleinen Geräten, das heißt sowohl bei Filmen, dann eben mit der Videobewegung, aber auch für den Radio. Es war ja, das ist vielleicht noch zu ergänzen, in den 20er Jahren ist eben der eigene Rundfunk technisch nicht so leicht möglich gewesen. Das ist jetzt, das ändert sich jetzt in den 70ern. Es gab ganz kleine Kästchen, die man selber bauen konnte und also das Rundfunkmonopol, das war auch über die technische Entwicklung zusätzlich überflüssig geworden. Nicht jeder konnte senden eigentlich jetzt technisch gesehen und ich kann ja auch das irgendwie nachtragen, in den 70er Jahren dann war es ganz leicht möglich, so kleine Sender zu benutzen, die für ein paar hundert Mark oder Franken, weil viele aus der Schweiz kamen, haben, die dann ihren Dienst gemacht haben. Das ist ein neuer Faktor, der eben auch für diese Demokratisierung dann ganz wichtig geworden ist.
Absolut. Also klar, Bauteile waren anders verfügbar, diese kleinen Teile, die wir vielleicht noch aus Elektrobaukästen kennen, aus unserer Kindheit. Aber die Audiokassette, die hat sich auch in den 60er Jahren durchgesetzt. Und diese Radios haben alle auf Audiokassette basiert. Das war meistens immer ein kleiner Sender. Da war dann ein Autokassettenrekorder dran oder ein Autoradio eben mit Kassettenrekorder. Und die Kassette wurde von einer Zeitschaltuhr angeschaltet und hinterher wieder ausgeschaltet, damit das Sendesignal weg ist. Also die Technik hat natürlich auch dazu geführt, dass das in der Form überhaupt möglich geworden ist. Absolut richtig. Klar. In Bezug auf die Verbindung freie Radiobewegung und Arbeiterradiobewegung kann man aber, glaube ich, schon sagen, dass es auch aus der Radiopraxis der 70er Jahre eben der Versuch einer Wiederaneignung war. Ne? Also es gab nicht mehr die Tradition, dass man das halt so macht, sondern es ist eine eigene freie Radiopraxis entstanden. Und dann kam das Interesse nachzugucken, war da vielleicht mal vor uns was. Und so, Gerd mit seinem Film ist das perfekte Beispiel ja dafür, kam dann auch die Arbeiterradiobewegung wieder auf den Schirm.
Also aus der Praxis heraus ist dann ja das Reflexionsbedürfnis entstanden und man hat dann in die Geschichte geschaut. Ihr habt jetzt beide gesagt, dass in den 70er Jahren quasi die technische Möglichkeit viel besser gewesen ist oder es war einfacher sozusagen selber auch Sender herzustellen. Jetzt weist ja der Begriff Piratensender trotzdem darauf hin, dass es ja das eine Problem gab, nämlich das der Illegalität. Das heißt, es war gar nicht ohne weiteres möglich, halt selber einen Sender zu betreiben. Und das ist ja was vielleicht auch eine Gemeinsamkeit dann ist mit der Situation in den 20er Jahren, wo es ja eben auch nicht möglich war für die Arbeiterinnen und Arbeiter ohne weiteres auf Sendung zu gehen. Wenn wir jetzt vielleicht bei diesem Vergleich bleiben, dann ist es ja so, dass die Bewegung für ein Arbeiterradio gescheitert ist an inneren Widersprüchen. Ich hatte die Spaltung erwähnt, aber eben auch an der Zerschlagung des Nationalsozialismus. Und die Forderung konnte nicht verwirklicht werden. Jetzt könnte man ja vielleicht sehen, bei den Piratensendern ist das ein bisschen anders, weil die geht dann eben über in die Bewegung der freien Radios, die sich ja dann tatsächlich bemühen, einen legalen Sendebetrieb erreichen zu können. Ist es eine Erfolgsgeschichte oder ist auch ein Scheitern dabei?
Eine große Frage. Also vielleicht zunächst mal zu den Begriffen, die du da gerade verwendet hast. Ne? Piratensender, klar, ist ja das, was man geläufig kennt. Die freien Radios, die frühen, die illegalen, haben sich teilweise so genannt, wurden so in ihrem Umfeld genannt, weil da ja so ein bisschen klammheimliche Sympathie mindestens mitschwingt. Ne? Von staatlicher Seite war das alles Schwarzfunk. Um klarzumachen, das hat hier nichts verloren, das ist verboten, das werden wir verhindern. Ob das jetzt erfolgreich war, was sie damals angefangen haben, ist natürlich eine Frage der Kriterien. Wie will man das bemessen? Ist bei politischen und sozialen Bewegungen ja ganz, ganz schwer. Misst man sie an ihren Ansprüchen oder an dem, was sie tatsächlich verändert haben? Also ich glaube, man kann sagen, das war auch in der freien Radiobewegung um 1980, in der bis zu 50 Sender, also illegalisierte freie Radios damals entstanden sind und nur eine kurze Zeit gesendet haben. Das war eine riesen Aufbruchsstimmung. Es ging, und das ist natürlich dann wieder eine Parallele zu den 20er Jahren, um eine Demokratisierung der Öffentlichkeit. Die Vorstellungen, die es dazu gab, die sind natürlich bei weitem nicht erreicht worden. Das, was es heute gibt, das ist klar, das sind die legalen freien Radios, die immer verschwiegene, aber trotzdem sogenannte dritte Säule des dualen Rundfunksystems. Das hätte es möglicherweise ohne diese freien Radios, die illegal gesendet haben, so gar nicht gegeben.
Ja, und vielleicht muss man auch sagen, du hast das richtig so abgewogen, also Erfolg oder nicht. Natürlich war die Vorstellung des Basisrundfunks Anfang der 80er Jahre weitergehend, eben von Gegenkultur getragen und von einer eigenen Kultur, dass dann eine Halblegalisierung Mitte der 80er Jahre stattgefunden hat. Das war im Grunde ein, wenn man das so sagen darf, ein Deal. Es wurde ja das Rundfunkgesetz geändert und für die kommerziellen Sender zugelassen und im Gegenzug quasi im schlechten Gewissen dieser Kommerzialisierung des Rundfunks wurden dann die Bestimmungen für den bürgerlichen offenen Kanälen und so weiter dann gelockert. Nicht? So wurden zum Beispiel in Hamburg, ich war da direkt beteiligt, 1985, als das Rundfunkgesetz geändert wurde, wurde dann eben der offene Kanal dann fest eingerichtet, aber quasi als Nischenkanal und auch als, es war ja, waren ja die Sozialdemokraten wesentlich beteiligt, als, ja, wie kann man das sagen, um ihre eigene, das Bild vor sich ein bisschen zu retten, nicht? Im Hinblick auf die Kommerzialisierung, die jetzt zugelassen wurde. So ambivalent war es dann, aber dann haben eben Leute, wie man bis jetzt sieht und auch durch diesen eurem tollen Sender, haben da Leute etwas draus gemacht. So ambivalent ist halt die geschichtliche Entwicklung.
Ja, richtig. Vielleicht zur Idee, wohin das gehen sollte, ne? Über das, was wir heute kennen, hinaus, das mag ja ganz spannend sein. Also die Vorstellung damals, sie waren nicht ausgearbeitet, aber sie waren vorhanden. Es ging darum, dass man sich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk trennt, der nur als staatlicher Rundfunk oder staatlich gegängelt wahrgenommen wurde, und natürlich ging es darum, keine Kommerzialisierung, Privatisierung des Rundfunks zuzulassen. Und auf der anderen Seite im Positiven war dann der Gedanke, naja, wir können das doch mit den Radios eigentlich auch alles selber organisieren. Es gründen sich Initiativen, die Radio machen wollen, die sprechen sich untereinander ab, welche Frequenzen sie benutzen wollen. Keiner kommt dem anderen in die Quere, weil man respektvoll miteinander umgeht. Die Radios sind natürlich auf basisdemokratische Weise organisiert, wie Gerd das schon gesagt hat. Und dann kauft man sich von irgendeinem Radiotechniker eine Antenne und zahlt vielleicht an die Post zum Senden noch eine Grundgebühr wie zum Telefonieren. Und dann hat man sein freies Radio neben anderen. Das war so ein bisschen vereinfacht gesagt die Vorstellung derjenigen, die da damals mit freiem Radio angefangen haben, wie das denn mal werden könnte. Und heute sehen wir eben, ne, es gibt die 32 legalen freien Radios, organisiert im Bundesverband. Den einen geht es besser, den anderen geht es schlechter. Der Staat hat reagiert, Gerd hat es gerade erwähnt, mit dem Konzept der offenen Kanäle, ne, also die bewusst politisch willkürlich gehalten werden sollen, im Gegensatz zu der Tradition der freien Radios. Das heißt, es hat ganz klar eine Einbindung stattgefunden und, wie Gerd das sagte, teilweise wird das Beste draus gemacht, was eben geht.
Vielleicht können wir die Diskussion, also die geht ja schon sozusagen so ein bisschen auch in die Richtung dessen, was dann heute Abend nach der Filmvorführung diskutiert werden soll, wo es ja dann gehen soll, auch eben die Frage, was können freie Radios heute für eine Rolle spielen, wie sind sie auch aufgestellt, und das sind ja auch Fragen, die wir hier auch bei Radio Korax diskutieren, als eines der Radio, die eben in diesem Bundesverband der freien Radios assoziiert sind und als ein Radio, das ja in Sachsen-Anhalt vergleichsweise gut dasteht, was Ausstattung und finanzielle Ressourcen betrifft. Wenn ich das richtig wahrnehme, also wir nochmal zurückkommen zu diesem Vergleich freie Radios und die Forderung nach einem Arbeiterradio, wenn ich das richtig wahrnehme, ist es so, dass sowohl die Forderung nach einem Arbeiterradio als auch die freien Radios, dass sie in ihren Ursprüngen jeweils von starken sozialen Bewegungen getragen worden sind, Bewegungen, denen es um die Notwendigkeit, eine Verständigung herzustellen im Sinne der Gesellschaftsveränderung, und ich würde sagen, heute bestehen diese Bewegungen in dieser Form eigentlich nicht mehr, also sozusagen sowohl die klassische Arbeiterbewegung ist nicht mehr in der Form da, als auch die neuen sozialen Bewegungen in den 70er, 80er Jahren. Wenn es heute noch Bewegungen gibt, dann befinden die sich in der Defensive, so nehme ich das wahr. Und ich glaube, dass in so einer Situation freie Radios eigentlich nur bestehen bleiben können, wenn sie sich als Institution verankern. Und das heißt auch, dass damit vielleicht ein gewisser Grad an Professionalisierung verbunden ist, mit allen Vorteilen und Nachteilen, die das hat. Das als Frage, würdet ihr erstmal diese Einschätzung teilen? Und wenn ja, was macht das denn vielleicht mit freien Radios heute?
Jetzt willst du auch wieder an die ganz großen Brocken.
Vielleicht schließen sich Assoziationen an, oder ja, mich würde auch interessieren, ob diese Einschätzung einfach, ob ihr die teilt oder.
Also natürlich ist an dem, was du da als Phänomen beschrieben hast, was dran, dass natürlich je stärker eine Bewegung oder eine Bewegungswelle ist, desto mehr Initiativen entstehen auch daraus, die dann irgendwann damit konfrontiert sind, dass die Bewegung um sie herum, die sie vielleicht auch ein Stück getragen hat, weg ist. Ne? Und dann, das ist tatsächlich in der freien Radiobewegung Anfang der 80er Jahre ganz stark der Fall gewesen. Teilweise sind die auch ohne Basis entstanden. Das sind ja lokale Projekte, ne, in irgendeiner Stadt, wo gar nicht so viel los war. Aber es ein paar Leute gab, die fanden, das brauchen wir halt unbedingt auch und wir probieren das jetzt. Wir gucken, wie weit wir damit kommen. Aber alle diese frühen Projekte sind nach spätestens 1 bis 2 Jahren an dem Punkt gewesen, dass sie gemerkt haben, so kommen wir nicht so richtig weiter. Was wollen wir jetzt tun? Das hat viel damit zu tun gehabt, dass sie eben illegal gesendet haben. Die wurden Viertelstundenradios genannt, ne, weil sie dann teilweise nur 15 oder 30 Minuten pro Woche an einem festen Termin gesendet haben. Und aus dieser Nische eben wegen der Verfolgung gar nicht rauskamen. Die Überlegungen sind dann, glaube ich, wie in anderen Bereichen auch immer, bleiben wir an der Bewegung dran und wenn sie nicht mehr da ist, ja, dann sollten wir vielleicht auch aufhören oder eben machen wir uns von der Bewegung unabhängig, so wie du das als Tendenz beschrieben hast. Und das ist das Konzept freier Radios, wie es dann weiterentwickelt wurde und wie es noch heute übergeblieben ist und wie es kennen, wenn wir das Radio einschalten. Ne? Unabhängige Sender, die sich arrangieren müssen mit den Bedingungen, die um sie herum existieren, mit den Bedingungen, die ihnen auch vorgegeben werden, damit sie senden können. Und dann kommen die Mühen der Ebene, die du sicherlich besser kennst als wir beide, ich und Gerd. Wie ist das mit Finanzierung, wie ist das mit den Redaktionsstatuten und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Quintessenz, was da passiert ist, indem man sich natürlich einbinden lässt in diesen legalen Rahmen, der einem dann auch neue Möglichkeiten gibt, wird einem ein Stück weit die vormalige politische Radikalität natürlich geraubt. Die in der freien Radiobewegung gab es den Satz, wir wollen unsere Gedanken doch nicht durch den Kopf der Feinde filtern lassen. Ja, aber genau das ist natürlich heute die Situation. Trotzdem ist viel möglich. Aber es gibt auch Dinge, die du wahrscheinlich nicht über freies Radio machen würdest, mit dem die eigentlich zu der Intention gehörten, warum freie Radios mal entstanden sind.
Ich würde auch ähnlich das einschätzen. Es gibt natürlich eben diese sozialen Bewegungen, die die 70er, 80er Jahre noch bestimmt haben. Die sind als tragender kultureller Faktor nicht mehr in diesem Ausmaß da. Es gibt es punktuell natürlich immer noch, aber die freien Radios waren ja im Grunde Bewegungsradios, die auch für bestimmte Aktionen waren. Ich habe ganz gut Radio Brockdorf bei diesen großen Demonstrationen miterlebt. Das hat sich geändert. Auf der anderen Seite, was eben in den 70er Jahren schon angefangen hat, die großen kulturellen Möglichkeiten, die an diesen neuen kleinen technischen Medien hängt, also eine Kollektivaufbruch an gerade mit musikalischen Dingen, mit Tönen zu arbeiten, das gab es ja in der Geschichte noch nie, weder in den 20er Jahren noch in den 70ern. Und es ist ein ganz großes Potenzial auch gewachsen an Millionen von Leuten, die auch mit ihren Handys kleine Filme machen, Töne produzieren. Und diese Basis, die da entstanden ist, die kann eben für einen lokalen Rundfunk, für einen unabhängigen, freien Rundfunk auch ganz neue Möglichkeiten abgeben. Und da sind die kulturellen Bedingungen, glaube ich, viel besser geworden, als die je da gewesen sind.
Gerd, du hast jetzt eine weitere Veränderung angesprochen, die immer noch im Gange ist und die auch die freien Radios oder Radio überhaupt tangiert, nämlich die Digitalisierung jeglicher Kommunikation. Das heißt auch eine zunehmende Bedeutung von sozialen Netzwerken, von sowas wie Mobilfunk. Das Internet bietet eigentlich die Möglichkeiten, und das hast du auch angesprochen, unterschiedlichste Medien und Kommunikationsformen miteinander zu koppeln, und es ist von einer unglaublichen Geschwindigkeit geprägt. Jetzt hast du das sozusagen als eine Möglichkeit sozusagen eingeführt. Man könnte jetzt aber auch böse sagen, eigentlich ist in dieser Situation das Radio eine anachronistische Kommunikationsform. Welche Rolle kann denn in dieser Situation im Angesicht des Web 2.0 und der digitalisierten Industrie eures Erachtens da dann das Radio noch spielen?
Naja, ich denke schon, dieses Dinge, also nicht nur im Alltag einzubauen und zu kommunizieren, millionenfach dauernd Informationen und Fotos und kleine Musikstücke hin und her zu schicken, die Chance, das zu bündeln und sich zu veröffentlichen, von der reinen Artikulation in ein Stück Produktion überzugehen, nicht? Das war ja die alte Idee, gegen bestehende Produktion hilft nur gegen Produktion. Und die Radiomöglichkeiten, die heute da sind, wäre das anzubieten, nämlich, dass Leute sich formulieren und eben nicht nur austauschen. Und da liegt eine ganz große Möglichkeit, ein unglaubliches Potenzial, und diesen Schritt auch mit zu befördern, was nebenbei im dem Videobewegung ganz ähnlich ist, nicht? Also nicht nur jetzt so kleine Videos für sich zu machen, sondern sich zusammenzutun und sich zu einem Thema zu äußern und sich zu formulieren, wie ich das gesagt habe. Das ist immer noch nötig und vielleicht sogar mehr als je zuvor, weil eben sehr viel disparat gemacht wird, und der nächste Schritt veröffentlichen, also auf das Öffentliche hin zu denken, eigentlich ein Mangel ist.
Ich glaube auch, also es ist ja so eine schreckliche Polemik aller technischer und sonstiger Fortschrittsfanatiker, dass immer nur das, was gerade up to date ist, das Beste und das Wahre ist. Wir können jetzt hier nicht das Internet weder im Positiven noch im Negativen analysieren, da fehlt uns die Zeit. Aber ich glaube, Radio kann eine ganz interessante Rolle spielen. Das ist vielleicht ein ähnlicher Begründungszusammenhang bei mir wie den Gerd gerade geliefert hat. Und da kann man ganz weit zurückgehen. Eben wieder Brecht ist ein paar Mal gefallen. Das ist immer so ein bisschen platt, finde ich, in der Debatte, weil er immer fällt. Ne? Der Kommunikationsapparat oder das Radio als Kommunikationsapparat. Aber ich glaube, wo die Bedeutung heute noch liegt, ist, das war ja nicht sowas wie eine Gesellschaftstheorie. Das war von Brecht der Versuch zu sagen, hey Leute, guckt mal, da steckt ein bestimmtes Potenzial drin. Nicht so läuft es, sondern das könnten wir damit machen. Und übertragen in die Gegenwart, auch in die heutige Mediensituation, ist die Frage ja eben genauso aktuell, vielleicht sogar noch aktueller, wie kann eigentlich eine demokratische Öffentlichkeit aussehen? Denn das setzt ja, ich glaube, das wäre auch eine Schlussfolgerung aus der Entwicklung des Internets, nicht nur voraus, dass alle reden können, sondern das setzt genauso weiterhin voraus, dass man sich auch gegenseitig zuhören kann. Und in dem Sinne entsteht demokratische Öffentlichkeit nicht von selber, sondern muss organisiert werden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo freie Radios oder das Medium Radio weiterhin eine Rolle spielen kann.